Die drei Bücher nehmen wir jetzt etwas genauer unter die Lupe. Und ich frage am Anfang mal, was ist euch denn so aufgefallen? Was fandet ihr interessant an der literarischen Beschreibung dieser Communities? Ute, in Funny Girl geht es ja um kurdische Familien in Green Lanes in London.
Also ich denke, dass McCartan zwar einerseits sehr Klischeehaftes beschreibt, aber diese Klischees halt doch der Wirklichkeit entsprechen. Und er hat da einen sehr genauen Blick drauf und schildert diese ganzen Widersprüche, die diese junge Azime in sich trägt. Die schildert er sehr ausführlich und sehr gut nachvollziehbar.
Ist Azime denn die einzige Person, die da ausbricht sozusagen aus dieser Community? Oder beschreibt er das insgesamt divers, dass die einen so sind und die anderen so?
Azime ist die Hauptprotagonistin und bricht eben aus, weil sie Komikerin werden möchte. Aber es gibt diese andere Figur, diese Schulfreundin von ihr, die eben zu Tode gekommen ist. Und das durchzieht das ganze Buch, dass Azime also versucht herauszufinden, warum und wie diese Schulfreundin eigentlich gestorben ist.
Okay. Insgesamt hatte ich das Gefühl bei deiner Vorstellung, dass die kurdische Community schon als sehr, sehr streng, als sehr duster irgendwie wegkommt. Ist das so durchgehalten im Roman oder gibt es da auch andere Momente?
Es gibt eben die Momente dieser Menschen, die aus der Community versuchen auszubrechen und irgendwas ganz anderes zu machen und eben ihren Neigungen entsprechend zu leben. Aber die werden immer sehr schnell wieder eingeholt von der Community, die in sich sehr geschlossen zu sein scheint. Okay. Also auch die Heiratskandidaten, die von der Mutter ausgesucht werden, das sind durchweg immer Kurden.
Okay. Anthony, ich habe irgendwo gelesen in einer Besprechung, ich glaube Deutschlandfunk war es, dass Anthony McCartan in seinem Roman Klischees ganz bewusst aufbaut, um sie dann wieder zusammenstürzen zu lassen. Hast du das auch so gelesen oder bleiben für dich diese Klischees im Vordergrund?
Das ist schwer zu sagen. Also diese Klischees, natürlich brechen die. Also wenn sie zum Beispiel mit diesem schwulen Dennis, der auch aus der kurdischen Community ausgebrochen ist, mit dem dann eben zu einem Comedy-Kurs geht, dann ist das ein eindeutiger Bruch. Aber Azime selbst will diesen totalen Bruch nicht, sondern sie möchte, dass sowohl die Tradition als auch diese Einflüsse aus der westlichen Welt irgendwie zusammengehen sollen. Mhm. Das ist das eigentlich, was sie sich wünscht.
Isa Sungs Laden, das spielt ja in Prenzlberg in Berlin. Wie beschreibt denn die Karin Kalisa da in ihrer Utopie? Du hast ja gesagt, so ganz nebenbei wird auch die vietnamesische Community da bildhaft. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, erstmal ist der Laden natürlich ein Teil der Infrastruktur der Community, wobei da natürlich, wie du ja auch schon in deiner Ankündigung gesagt hast, da auch die Ureinwohner des Prenzlauer Bergs einkaufen gehen. Diese Läden sind einfach lange offen. Sie haben ein breites Sortiment. Es wird dann auch so beschrieben, dass dann auch, also sie übernehmen den Laden von einem Ostberliner so zur Wendezeit, dass da auch noch Ostwaren rumliegen und Sung kann sich auch nicht trennen von irgendwas. Und es wird dann auch so ein bisschen cool, dort nach Sachen zu fragen, die es nirgends sonst mehr gibt. Und gleichzeitig ist Sung eigentlich einer, der ist ja quasi die zweite Generation, der jetzt mit den vietnamesischen Community eigentlich wenig zu tun hat von seinem, wie er lebt. Er ist, also beide Eltern haben mit ihm Deutsch gesprochen. Er musste ganz früh in die Krippe, weil das war die Bedingung, dass die Mutter das Kind hier bekommen darf überhaupt, das zweite Kind, also ist er das zweite Kind, dass es sofort wieder in die Krippe kommt und sie als Vertragsarbeiterin wieder arbeiten geht. Das heißt, er ist eigentlich ostdeutsch sozialisiert und er hat auch studiert und hat eigentlich sich immer als sehr fremd gefühlt in der deutschen Gesellschaft. Er hat immer seine Klassenfotos zum Beispiel verrissen als Kind und Jugendlicher. Und gleichzeitig gehörte aber auch nicht in diese vietnamesische Kultur, weil er nicht mal vietnamesisch sprechen kann. Ne? Und es gibt dann einen ziemlichen Bruch in der Familie, weil der Vater eben stirbt an einem Unfall und er übernimmt den Laden, geht dann in diesen, es gibt einen ganz großen vietnamesischen Großmarkt in Lichtenberg, also in Berlin, geht dort einkaufen und er kann sich nicht mal verständigen. Ne? Also, und von daher ist im Grunde schon in der zweiten Generation, spielt diese Community nicht wirklich eine große Rolle. Ja? Also für die Mutter noch mal oder für die Eltern noch mal anders. Die haben einfach diese Bezüge zu diesen alten Vertragsarbeitern. Also es wird dann auch beschrieben, dass der Vater auch mit denen, die eigentlich dann eher in diesen, keine gute Existenz dann gefunden haben und dann vom Zigarettenschmuggel leben und so weiter, dass er immer auch zu denen Kontakt hatte und dass das dem kleinen Sung aber immer furchtbar unangenehm war. Er wollte mit denen nichts zu tun haben. Ne? Also da gibt es die Bezüge noch und bei der dritten Generation eigentlich gar nicht mehr. Ne?
Also, so. Also wird dann viel durchlässiger beschrieben, als Anthony McCartan das jetzt macht in Funny Girl.
Ja. Oder? Wobei Sung auch eine Vietnamesin heiratet im Endeffekt, also wobei er vorher in seinem Studium eigentlich sehr wild Liebesbeziehungen in alle möglichen Kulturen und Richtungen ausprobiert und dann aber eben eine vietnamesische Frau nimmt trotzdem.
Wenn ich das richtig verstanden habe, findet ja wie so eine Art Vietnamisierung des Viertels oder sogar ganz Berlins statt, oder? Ist das, hast du, mir kam da so spontan die Idee, spielt sie da vielleicht mit dieser Angst vor Überfremdung?
Ja, es kommt einfach so spielerisch daher, dass es, kann man so sehen, ne? Aber ja, es ist so spielerisch, dass man gar nicht so groß drüber nachdenkt. Also ich habe eher den Eindruck, sicher hat es damit zu tun. Sie spielt mit diesem, ganz viel auch mit diesem, dass die Menschen sich anders begegnen, ja, dass sie neugierig aufeinander sind, dass sie offen sind für Neues und nicht immer nur in den alteingefahrenen Gleisen darum dümpeln. Also es ist ja auch so, dass auch die vietnamesische Seite im Grunde auf die deutsche Seite zugeht. Ne? Also dieser Schreiner zum Beispiel, der immer nur krummelig sein Zeug gemacht hat, lässt sich irgendwann begeistern, diese Puppen zu bauen. Oder Hien, die sich eigentlich die Großmutter nach dem Tod ihres Mannes total zurückgezogen hat, beginnt irgendwann Deutschunterricht zu geben und vietnamesisch Unterricht zu geben, weil sie als junge Frau eigentlich sich selbst in ihrer Freizeit neben der harten Arbeit Deutsch beigebracht hat. Mhm. Sie konnte sehr, sehr gut Deutsch. Ne? Und sie ist eigentlich aus diesem Rückzug wieder raus einfach ins Leben. So. Und, also von daher, es nähert sich eigentlich von beiden Seiten. Und es ist keine einseitige Geschichte.
Gerhard, der Arm des Kraken, der schlingt sich ja ebenfalls um den Prenzlauer Berg. Mhm. Aber ich nehme mal an, dieser Großmarkt, der zitierte in Lichtenhage, ist bei dir ein Drogenumschlagplatz oder sowas ähnliches.
Naja, der ist dort nicht mit dem Klarnamen genannt. Ja. Also es sind alle Straßennamen und Plätzennamen mit anderen Bezeichnungen versehen, also die nicht der Realität entsprechen. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass das doch im Reich der Fiktion angesiedelt ist, also kein realistisches Abbild sein soll. So deutlich ist es. Es kommt auch ein Großmarkt vor und ich nehme an, dass der das Vorbild davon ist. Mhm. Der Christoph Peters ist vielleicht interessant nebenbei zu wissen, wohnt seit einigen Jahren auch im Prenzlauer Berg, ja. Und es scheint so ihm ein gewisses Vergnügen zu machen, dieses Viertel so des gehobenen alternativen Mittelstands irgendwie überrollen zu lassen von was, ja, grausamen und unberechenbaren und daran kann man auch so ein gewisses Vergnügen entwickeln.
Ich habe irgendwo ein Interview mit ihm gehört, da hat er gesagt, es war mir ein Bedürfnis, ein Blutbad dort anzurichten.
Genau, in diesem Sinne. Und das ist natürlich etwas das gegensätzliche Modell zu dieser märchenhaften, schönen, liebenswerten Vietnamisierung. Ja.
Wobei die Karin Kalisa ja auch im Prenzlauer Berg wohnt und eben auch in einem Buch mal zitiert, ja, dass der anarchistische Geist da im Prenzlauer Berg ja so ein bisschen Fett angesetzt hätte und so. Also im Grunde ist es ja auch ein Bedürfnis, da so ein bisschen Unruhe reinzubringen. Ich glaube, das Bedürfnis ist das gleiche, aber natürlich ein ganz anderer Weg.
Du hast ja gesagt, die Geschichte des vietnamesischen Milieus oder überhaupt das vietnamesische Milieu spielt nicht wirklich eine Rolle in dem Roman Der Arm des Kraken, oder doch?
Zu einem gewissen Grad. Also was ich interessant dran finde, dass das ganz konsequent Außenblicke auf dieses Milieu sind. Also die erzählen einerseits die Kommissarin und dann andererseits der japanische Yakuza, der wird zwar in der Ehrform erzählt, aber man weiß, was er so denkt. Aber das sind beides so Außenblicke, was sie denken. Man wird also in diesem Roman keiner Realität habhaft, sondern also diese Polizistin denkt in gewissen Klischees, zu einem gewissen Grad reflektiert sie, sie äußert sich durchaus auch mal kritisch zu so Sprüchen von Richter Gnadenlos und dieser Soziologin Zeissig heißt sie, glaubt die, die auch so für Durchgreifen plädiert hat, aber im Grunde hat sie doch so einen Polizeiblick, ja, und für sie hängt alles zusammen und die stecken alle unter einer Decke. Und ein bisschen kritisch finde ich, dass sich das in gewissem Maß bestätigt dann auch. Ja? Also die es scheinen tatsächlich alle vietnamesischen Kleinhändler da miteinander zusammenzuhängen und irgendwelchen Anführern nachzulaufen, die mit Schutzgelderpressung und mit Drogenhandel, aber teilweise auch mit legalen Geschäften da zusammenarbeiten. Es gibt ein paar Blicke auf die Kinder, also zum Beispiel von vietnamesischen Mordopfern. Die werden dann auch, sagen wir mal, mit einer empathischen Perspektive bedacht von Seiten der Kommissarin.
Du hast ja in deiner Besprechung gesagt, man dürfte das quasi Christoph Peters nicht vorwerfen, weil ja seine literarischen Figuren diese Klischees in ihrer Perspektive haben. Aber wird es denn dann auch gebrochen? Ich habe bisher nichts gehört, wo ich so, oder ist es der Humor vielleicht, der das bricht? Oder?
An bestimmten Stellen ist es so, dass ich das sagen würde. Also ich glaube schon, dass es auf einem relativ hohen Reflexionsniveau angesiedelt ist, also dass es Klischees sind, aber es wird jetzt keine korrigierte Fassung dargestellt, so ist es wirklich und das sind die Klischees. Ja. Gebrochen wird es dieser arabische Sushi Koch, der wird mal gefragt von der Kommissarin, ja, ist bei dir nicht auch schon Schutzgelderpressung vorgekommen? Dann druckst dieser Sushi-Koch ein bisschen rum, ja, irgendwie, nein, eigentlich nicht so richtig, ach doch, irgendwie sind sie mal gekommen, aber denen habe ich gesagt, dass wenn ihr damit anfangt, dann schicke ich meine Al-Qaida-Brüder irgendwie zu euch und dann werdet ihr euch richtig umsehen. Also auf so eine Weise wird es dann gebrochen. Also die Figur flunkern und die erzählen Kokolores, ja, und in diesen Flunkern sind die Klischees noch 10-mal vergrößert und dadurch werden sie auch gebrochen.
Okay, ist das deswegen, du hast ja gesagt, dass das gefällt dir besonders, dass die nur aus so einer Außensicht, aus den verschiedenen Außenperspektiven beschrieben werden. Ist das auch der Grund, warum dir das gefällt?
Ja,
oder warum?
Mir ist es ein Rätsel, wie man irgendwie in manchen Romanen, vielleicht trifft es jetzt teilweise eure, wie man so Realität abschildern kann und auch Innenleben von Figuren und so genau angeblich als Erzähler, ich rede jetzt nicht vom Autor, als Erzähler weiß, wie es dazugeht und was die denken und was für eine Mentalität die haben. Und mir, also ich finde überzeugend an so einer Außenperspektive, dass die nicht so tut, als sei sowas möglich, sondern dass diese Wahrnehmungen immer perspektivisch gebrochen sind und eigentlich nur das Reflektieren auf die eigene Perspektive so ein Umgang mit so Klischees ist.
Das kommt mir jetzt sehr einleuchtend vor und da möchte ich dich nochmal fragen, Ute, bei Anthony McCarten, weil da ist es mir auch aufgefallen, der geht ja in die Gedanken dieser Mutter rein und legt ihr das in den Mund sozusagen, was sie für Vorstellungen, für Werte hat und so weiter. Wie ging es dir damit?
Ich fand, es kam relativ authentisch rüber. Ich glaube, dass der Autor sich einfach sehr intensiv mit dieser Community, also speziell arabischstämmiger oder kurdischer auch, muslimischer, auseinandergesetzt hat. Also er hat das Buch zum Beispiel auch im Gedenken an Zainab Shafia geschrieben, also ihr das gewidmet. Und das ist eine junge Frau, die in Kanada tatsächlich Opfer von einem Ehrenmord wurde. Ich denke, dass er sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, gerade mit der Rolle der Frau und diesem Konfliktpotenzial zwischen dieser traditionellen muslimischen Lebensweise und dem, was dann eben an westlichen Einflüssen dazukommt. Und ja, also von daher fand ich es schon überzeugend.
Isa, wie ist es bei Karin Kalisa? Ich habe da schon mal die Kritik gehört, dass ihr Außenblick teilweise als unangenehm empfunden wird, weil das die vietnamesischen Protagonisten und Protagonistinnen irgendwie so ein bisschen verniedlicht, glaube ich, oder nicht so ganz ernst nimmt. Ging dir das auch manchmal so? Oder?
Dass sie nicht ernst genommen werden, habe ich nicht so erlebt. Also klar, es ist ein Märchen, es ist zum Teil sehr poetisch geschrieben, es geht schon, ja, manchmal so an die Grenze des Pathetischen. Und man merkt einen Unterschied von der Art, vom Stil, dass diese, wenn sie so die deutsche Gesellschaft, den Bürokratismus und so beschreibt, dann hat sie eine sehr feine Ironie. Die hat sie nicht, wenn sie die Lebensgeschichten von den vietnamesischen Leuten beschreibt. Ne? Also, dass sie sie nicht ernst nimmt, das würde ich jetzt so nicht schreiben. Ich finde es eher sehr schön, dass sie eben wirklich klein aller Kürze die Geschichte einfach erzählt und daraus sich einfach auch erschließt, warum die Menschen die sie sind. So, ne? Also das finde es eigentlich sehr schön geschrieben. Und ja, also sie, man kann sich ja auch fragen, wie kommt sie drauf, das zu schreiben? Also ihre eigene Äußerung ist eben, dass sie von Hamburg nach Berlin gezogen ist, an Prenzlauer Berg, und dann das so wahrgenommen hat, warum gibt es hier eigentlich so viele Vietnamesen und Vietnamesinnen, und dann quasi einfach mal angefangen hat zu recherchieren. Und sie ist auch Asienwissenschaftlerin, Schwerpunkt 2 Japan. Und also ich habe den Eindruck, es gibt auch hinten eine kleine Literaturliste, dass sie schon auch soziologische Studien zum Teil rangezogen hat und ja auch so alte DDR-Veröffentlichungen, Kinderhefte zur Solidarität mit Vietnam und was weiß ich. Also sie hat sich auf jeden Fall damit beschäftigt, aber es ist ganz klar ein Außenblick von ihr. Ja, und als Teil dieses Viertels im Grunde, die eben das so von außen, diese Community wahrnimmt, ne, als Kundin der Läden und so weiter.
Ich hatte den Eindruck, das Buch lebt auch von dem Witz, von der Komik oder von dieser feinen Ironie, die du beschreibst. Funktioniert das für dich, der Humor, den sie hat?
Ja, also ich mochte diese Stellen, wo sie eben da die Schulamtsleiter und Bezirksamtsleiter und so schön sehen. Und mir ist dann eben erst aufgefallen, dieser Unterschied, ne, dass sie das eben, als ich dann danach nochmal genauer geguckt habe, dass sie das bei den vietnamesischen Leuten nicht so macht.
Ist das nicht komischer? Dass sie es mal da macht und dann nicht.
Ja, vielleicht ist es aber auch korrekt, weil sie ist Teil der Mehrheitsgesellschaft und es wäre auch seltsam, oder ich weiß es nicht, wenn sie von außen her eben die vietnamesische Community ironisieren würde. Ich weiß nicht, vielleicht kann man
Schulleiterin
das
ist sie ja auch nicht.
Sie ist auch nicht Schulleiterin.
Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja. Das ist eben die Frage,
Und trotzdem hat eigentlich das ganze Buch eine große Leichtigkeit einfach durch das Thema, dadurch, dass sie eben dieses diesen anarchistischen Wind da drin hat und diesen diese Veränderungen, die jetzt wirklich nicht sehr realistisch sind, aber und dadurch kriegt das Ganze eigentlich was Leichtes und das liegt nicht nur dran, dass sie mit Humor schreibt, sondern so, dass das Thema eben so ein utopisches ist.
Ja. Gerhard, der Arm des Kraken, ist ein Blutbad, aber eins mit Witz, hast du gesagt, oder eins auf jeden Fall mit Humor. Funktioniert der Humor für dich in diesem Buch?
Mhm. Er funktioniert an bestimmten Stellen für mich. Also diese Stellen, in denen so großkulturelle Begegnungen geschildert werden. Ja. Also das kann der Christoph Peters wirklich gut. Das hat er auch in anderen Büchern schon gemacht. Es hat auch seine Längen. Also gerade, dass diese zwei ermittelnden Figuren, die Kommissarin und der Japaner, immer bei denselben Leuten auflaufen und dann teilweise dieselben Sachen rausfinden, das ermüdet dann manchmal auch. Zumal sich da jetzt nicht sehr viel verzweigte Sachen auftun. Aber ich finde so diesen Realitätszugriff, der ein vermittelter ist und kein direkter, den finde ich schon gut dran. Und die Ehesorgen der Kommissarin haben auch so ein bisschen was allzu Bekanntes manchmal. Aber also gerade diese Mischung aus so banalem Alltag und dann so dieses Gewalttätige, was da einbricht, das macht's dann schon auch wieder spannend. Also ich würde mit Abstrichen sagen, das ist schon unterhaltsam und wenn man es mag, kann man sich den beiden aussetzen. Sowohl so diesem Blutbad als auch so im Kontrast dazu dem Alltag. Und es entfaltet da so einen gewissen Kick.
Leider kommen wir schon zum Ende, aber ich muss trotzdem noch Ute dich fragen, weil Humor ist ja das Zentrum eigentlich des Romans Funny Girl, oder? Da geht es ganz viel um Humor und Zuschreibungen, wer Humor versteht und wer nicht. Funktioniert das für dich in dem Roman?
Es funktioniert verdammt gut.
Ja? Du musstest lachen.
Ja, ich musste lachen. Auf alle Fälle, es funktioniert gut. Vor allen Dingen, wenn dann wiederum auch geschildert wird, warum der Islam offensichtlich so eine ganz andere Einstellung zum Humor hat. Das ist ein ganz interessantes Spannungsfeld.
Aha. Aber da frage ich mich auch, ob das nicht bisschen zu groß formuliert ist, ob der Islam ein...
Nee. Also sie hat, es ist wirklich gut recherchiert. Also Azimé recherchiert dann ja selbst, weil sie sich selbst darüber wundert, dass sie nicht witzig sein soll. Und dann werden tatsächlich so Koranwissenschaftler hier auch direkt im Roman zitiert. Okay. Es ist wirklich eine umfassende Auseinandersetzung mit
Schade,
Humor.
Wir können das jetzt leider nicht mehr klären. Bitte sagt nochmal ganz schnell eure Bücher. Weil wir sind wirklich schon ganz am Ende.
Also, ich hatte dabei von Anthony McCarten Funny Girl, erschienen bei Diogenes.
Und ich hatte von Christoph Peters Der Arm des Kraken, jetzt als Taschenbuch bei BTB erschienen.
Und ich habe vorgestellt Zungsladen von Karin Kalisa, inzwischen auch als Taschenbuch bei Trömer Knauer München oder gebunden beim Beck Verlag München.
Das war das lesewütige Kaffeekränzchen. Bei Radio Dreieckland wird die Sendung am Freitag um 11 Uhr wiederholt. Vielleicht hört es uns auch in einem anderen freien Radio oder im Internet, wie dem auch sei. Ab Freitag steht die Sendung in der Radio Dreieckland Mediathek. Da könnt ihr sie nachhören. Und nächste Woche sind auch die Buchbesprechungen und unser Gespräch im Internet. Vielen Dank an Eva, an der Technik. Und bei Radio Dreieckland hören wir uns wieder am 14. September mit dem Thema Zwillinge im Roman. Und bis dahin sagen wir Tschüss.